Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske und heute mit einem Blick in die Zusammenhänge zwischen Poesie und künstlicher Intelligenz. Die Lyrikerin Rike Schäffler ist heute unser Gast. Außerdem gibt es eine Short-Story-Sammlung der US-amerikanischen Schriftstellerin Gabrielle Lutz und ein neu übersetztes Romandebüt, das uns nach Nordirland bringt. Die 1962 in Belfast geborene Autorin Anna Burns erzählt in ihren Büchern vom irischen Bürgerkrieg, von den sogenannten Troubles, und zwar aus der Innensicht junger Menschen, die von der erlebten Gewalt fürs Leben geprägt sind. Burns Roman Milchmann wurde 2018 mit dem Man Booker Preis ausgezeichnet und er machte die Autorin international und auch hierzulande bekannt. Nun ist auch ihr Debütroman ins Deutsche übersetzt worden, erschienen schon 2001 und er kann wie eine Studie zu ihrem Erfolgsroman gelesen werden. Julia Schröder stellt uns den Roman Emilia vor.
Wenn im dritten Satz eines Buchs von einer protestantischen Pommesbude die Rede ist, befindet man sich lesend entweder in einer Art Wunderland des Wahnsinns oder mitten im Nordirland-Konflikt. In Anna Burns Roman Emilia ist beides der Fall. Die Titelheldin ist an einem Donnerstag im Sommer 1969 gerade 7 Jahre alt, als die Unruhen beginnen, die Troubles. Ein Euphemismus für den sich hinschleppenden Bürgerkrieg mit 4000 Toten. Und er wird kein Ende nehmen, bis Emilia erwachsen ist. Wie die über Jahrzehnte allgegenwärtige Gewalt zwischen den Bevölkerungsgruppen nicht nur ein katholisches Mädchen in Belfast, sondern eine ganze Gesellschaft in den Wahnsinn treibt, davon erzählt dieser Roman. In mal größeren, mal kleineren Zeitsprüngen, in kurzen bis mittellangen und immer pointierten Kapiteln schleichen sich das Groteske, das Wilde, das Erschütternde, das Komische und das Zwielichtige scheinbar harmlos heran und explodieren in krassen Szenen. In dieser Welt, das lernen Emilia und ihre ein Jahr ältere Schwester früh, muss jederzeit mit allem gerechnet werden.
»Komm, wir raten, was in die Luft geflogen ist, Lizzie«, flüsterte sie. Lizzies Interesse war geweckt und sie hörte sofort auf mit dem Wütendsein. Bei jeder Bombe, die hochging, versuchte Emilia zu schätzen, wo sie ungefähr gewesen sein könnte. Lizzie hingegen vernichtete einfach jedes Bauwerk in Belfast. Dann schlug sie vor, als nächstes zu raten, wer erschossen worden war. Das klappte nicht so gut.
Die britischen Soldaten, zunächst als Ordnungskräfte willkommen geheißen, werden selbst zu Zielen. Wer sich zur falschen Zeit im falschen Straßenzug befindet, überlebt das allzu oft nicht. Sei er Soldat, Kämpfer der paramilitärischen Loyalisten oder der Provisional IRA, Polizeibeamter oder argloser Zivilist. Wobei es so etwas wie Zivilisten schon sehr bald nicht mehr gibt in Emilias Umgebung. Ihr älterer Bruder, der ihr eben noch die gesammelten Gummigeschosse abgeknöpft hat, begeht Auftragsmorde. Schon die 5-Jährigen werfen Steine, die Halbwüchsigen spielen besoffen russisch Roulette, wofür sie von den gerade erwachsenen Kapos mit Kniescheibenzerschießung bestraft werden. Ein pubertierendes Schulmädchen kommt mit einer Knarre im Korb zum Sportunterricht, um seine Rivalin zu bestrafen. Ein paar Jahre später, erwachsen und 6-fache Mutter, wird es protestantische Honoratioren in die Luft springen. Währenddessen muss das Leben weitergehen mit Disco, Liebschaften, familiären Konflikten und Jugendberufsbildungsprogrammen. Ein Leben allerdings mit der allzeit brennenden Lunte des Konflikts. Im Bildungszentrum, das die unterdessen 17-jährige Emilia zeitweise besucht, endet das Pilotprojekt zur Durchmischung der konfessionellen Gemeinschaften buchstäblich in einem Trümmerhaufen. Und alles nur, weil die katholische Bronach sich in den Kopf gesetzt hatte, mit dem protestantischen Leicester ins Kino zu gehen.
In der Notaufnahme wurden alle von den Bullen befragt. Ich war fast fertig genäht, als sie schließlich zu mir kamen. Folgendes sei geschrien worden, sagte ich. Fenianer, Hostienfresser, Billy Boys, kein Vergessen, generelle Kraftausdrücke und kein Zutritt für den Papst. Nein, ich hätte nicht gehört, was ausgeworden war. Nein, ich sei ganz sicher nicht beteiligt gewesen an den... Nein! Ich hätte nicht gesehen, was mit der Black und Decker passiert sei. Ich hätte keinen von den Gasbetonsteinen angefasst und waren die schwer von Begriff? Natürlich gehe es um die Grenze.
Der Übergriff, der verbale, auch der sexuelle, ist in dieser sehr engen Welt der Normalfall. Kein Wunder, dass Emilia erst magersüchtig, dann schwere Trinkerin wird und schließlich, obwohl dem Belfaster Irrsinn nach London entronnen, psychisch zusammenbricht. Sie ist damit nicht allein. Ein längeres Kapitel in der Mitte des Romans ist ihrem Altersgenossen Vincent gewidmet, der Stimmen hört und in der Psychiatrie landet, wegen Zwangsvorstellungen von extremen Bluttaten. Ironischerweise ist das, was sich in Vincents Kopf abspielt, kaum mehr als ein Spiegel dessen, was sich tatsächlich ereignet. Amelia, ihre Freundin Bernie, die sich zu Tode hungert, Vincent, von seiner Mutter als kleines Kind tagelang allein gelassen, die kleine, dünne Mary, die von ihrem Vater nicht nur geschlagen, sondern auch geschwängert wird, sie alle sind Opfer der Bürgerkriegsgewalt in den Straßen wie der Beziehungsgewalt im Inneren der Familien. Und der nächsten Generation blüht Ähnliches, wie Amelia feststellen muss.
Ihr war zum Heulen zumute. Sie wusste nicht, wie sie mit diesem 9 Jahre alten betrunkenen Menschen umgehen sollte. Und das, obwohl oder vielleicht gerade, weil sie oft genug selbst ein 9-jähriger betrunkener Mensch gewesen war.
Anna Burns Roman-Erstling Amelia, im Original bereits 2001 erschienen, ist als episches Panorama der Bürgerkriegsjahrzehnte das Gegenstück zur klaustrophobischen Parabel Milchmann, für die Burns 2018 den Man Booker Prize erhielt. Wie ihre Protagonistin ist die Autorin Anfang der 60er Jahre geboren und im katholischen Belfaster Arbeiterviertel Ardoyne aufgewachsen. Ihre eigene Lebenserfahrung ergießt sich in diesem frühen Buch in atmosphärisch stimmiges Lokalkolorit. Was hier, wie später in Milchmann, besonders in den Bann schlägt, ist die alltagsnah wirkende Sprache, die sehr bewusst die Register des Zarten wie des Brutalen und des Jargons zieht. Die Übersetzerin Anna-Nina Kroll hat dafür in beiden Büchern überzeugende Tonfälle des Deutschen gefunden. In diesen Wochen, da Nordirland erneut am Scheideweg steht, da 2 Jahrzehnte nach dem Karfreitagsabkommen die Brexit-Folgen den Frieden zunichte machen könnten, erinnert die Lektüre von Amelia daran, was droht, wenn der Wahnsinn wieder losgeht.
So Julia Schröder zu Anna Burns Roman Amelia, aus dem Englischen übertragen von Anna-Nina Kroll, erschienen im Tropenverlag bei Klett-Cotta, Stuttgart, 382 Seiten, 25 Euro. Im deutschsprachigen Raum ist die US-amerikanische Schriftstellerin Gerriel Lutz nur wenigen vertraut. Lutz, die in Pennsylvania geboren wurde, stellte 1996 schon ihr Debüt vor, den Erzählband Stories in the Worst Way, damals noch unter ihrem ersten Namen Gary Lutz. Inzwischen hat Lutz eine Umwandlung zur Frau vorgenommen. Im Laufe der Jahre folgten weitere Prosasammlungen, zuletzt 2021 der Band Worsted. Auch diese Geschichten belegen, dass Lutz eine außergewöhnliche Stilistin ist. Allerdings konnte man Gerriel Lutz hierzulande bislang nur vereinzelt lesen, etwa in der Literaturzeitschrift Krachkultur. Nun hat sich der Verlag Weißbooks der Autorin angenommen und ließ ihr Debüt übersetzen. Samuel Harmon über Geschichten der übelsten Sorte.
2008 hält der US-amerikanische Autor Gary Lutz einen Vortrag vor Studierenden eines Schreibseminars. Der Titel lautet »Der Satz ist ein einsamer Ort«. Er selbst sei, sagt Lutz, von jener Prosa fasziniert, in der, Zitat, »fast jeder Satz ein lebhafter Endpunkt der Sprache, ein Abbruch, eine endgültige Beunruhigung sei. Denn der Satz ist für ihn, Zitat, der eine wahrhaftige Schauplatz aller Bestrebung, der Ort, an dem das Schreiben an einen Kipppunkt gelange und seine Endgültigkeit erreiche.« Wahrscheinlich wäre es vor dem Hintergrund ratsamer, den aufsehenerregenden Band »Geschichten der übelsten Sorte« von Lutz nicht Erzählung für Erzählung, sondern Satz für Satz vorzustellen. Er setzt sich zusammen aus 46 Geschichten und ist im englischen Original bereits 1996 erschienen. Nun erscheint im Berliner Verlag Weißbooks, die deutsche Erstübersetzung, besorgt von Christoph Fricker. Von klassischen Handlungen kann bei Lutz, die 2021 ihre Transition vom Mann zur Frau, von Gary zu Gariel, bekannt gab, kaum die Rede sein. Es geht in den Prosastücken, die man auch als einen einzigen fragmentierten Roman lesen kann, um den immer gleichen Typus Mensch in typisch desolaten oder erratischen Umgebungen, um Menschen in Büros, Diners und Discountern, bei Gebrauchtwagenhändlern, in Blutabnahmezentren und Kantinen von Berufsschulen. Das Nicht-Ereignis regiert die Plots. Die Erzähler und Figuren sind durchgängig eingerastet in Gesten und Gedanken der Überforderung, Demütigung und Zerstreuung.
Wir waren warmarmige, heißhändige Girls, Unsere Handflächen brannten. Wir ballten um Eiswürfel und alle möglichen Gefriergüter die Faust, Gemüsepakete, eingeschweißte Fleischstücke. Wenn sie aufgetaut waren, verbanden wir sie wieder ins Gefrierfach und griffen nach dem, was eine neue Frostkruste angesetzt hatte.
So weit, so üblich, so postmodern. Was die Erzählung so vertrackt und gleichzeitig elegant macht, das ist die Art und Weise, wie sie sich die Welt in den Text holen. Melancholie und Überdruss, Lakonie und Weltschmerz sind für Lutz keine Fragen der Motivik, der Psychologie oder der Dialoge. Dann müsste ihre Prosa in der Tat dem Genre der existenziell larmoyanten Literatur zugeschlagen werden, das sich längst totgelaufen hat. Nein, bei dieser Autorin ist alles eine Frage der sprachlichen Gestalt. Welche abseitigen Vokabeln sind vonnöten, um die Misanthropie eines durchfallgeplagten College-Professors zu fassen zu kriegen? Und welchen Rhythmus hat ein Gedanke, in dem der Erzähler die Trägheit des eigenen Lebens begutachtet?
Nach allem, was ich weiß, muss ich früher oder später so schlau gewesen sein, aufzustehen und mir anzusehen, welche Umrisse mein Körper, während ich schlief, in den Teppich gedrückt hatte. Also in die Lichtung, die ich angelegt hatte, indem ich Kleider und Essensverpackungen und Zeitungen und so zur Seite geschoben hatte, wobei es sich um keine der üblichen Genesungsposen gehandelt haben konnte. Denn ich weiß noch, wie ich dachte, dass es immer noch ein paar Leute gab, zwei oder drei, je nachdem, wie ich sie gerade zusammenzählte, die, wenn man sie zur rechten Zeit erreichte, ganz verlässlich sagten, dass sie gerade an dich gedacht haben. Und genau die gedachte ich nicht anzurufen.
Natürlich lassen sich Themen destillieren. In der Hinsicht ist Geschichten der übelsten Sorte nicht besonders variantenreich. Es geht um erschlaffte Ehen, um den Ennui der Teenagerjahre und den Ruin eines bürgerlichen Arbeits- und Familienlebens. In etlichen Texten ist das Geschlecht der erzählenden Instanz unklar und eine gehemmte Sexualität durchzieht die Miniaturen. Insgesamt besticht der Erzählband aber dadurch, dass die Tristesse unserer Zeit formalisiert wird, sie zu stilistischen Ereignissen inmitten einer allumfassenden Monotonie wird.
Das Problem mit dem Kommen war, dass ich tatsächlich irgendwo ankam, nämlich an dem Ort, den mein Körper schon verlassen hatte. Ich kam gerade rechtzeitig, um zu sehen, was vorgefallen war, wo es passierte. Ich betrachtete diejenige, deren Passagier ich gewesen war, jedes Mal meine Schwester. Ich sah also diese Frau an, die ein Verkehrsmittel war, eine Zustellungsart.
In Deutschland ist Gabrielle Lutz, die 2021 ihren bisher letzten Erzählband veröffentlicht hat, kaum bekannt. Geschichten der übelsten Sorte bietet eine willkommene, wenn auch verspätete Gelegenheit, die Autorin zu entdecken, die mit ihrer eigenwilligen Sprachkunst im englischsprachigen Raum längst Schule gemacht hat.
Gabrielle Lutz, Geschichten der übelsten Sorte, aus dem amerikanischen Englisch von Christoph Ricker, Weißbuchs Verlag Berlin, 288 Seiten, 22 Euro und unser Rezensent war Samuel Hamen. Algorithmen prägen unser Leben und dass künstliche Intelligenz bald nicht mehr nur beim Navigieren durchs Netz zum Tragen kommt, ist gesetzt. Die künstliche Intelligenz oder auch KI spielt auch eine Rolle beim 23. Poesiefestival in Berlin. Es gibt hier eine Ausstellung mit einem englischen Titel: AI Ancestors Making Kin in the Future. Das könnte man etwa so übersetzen: Vorfahren der künstlichen Intelligenz, unsere Verwandten in der Zukunft. Diese Ausstellung wurde kuratiert von der Lyrikerin Rike Schäffler. Rike Schäffler, 1985 geboren, ist auch Performerin. Sie arbeitet an und mit den Grenzen von Sprache und Musik. Ich habe mit ihr vor der Sendung gesprochen und sie als erstes gefragt, wofür sie denn die Verbindungslinien bestehen zwischen der Poesie und der künstlichen Intelligenz.
Für mich gibt es viele Verbindungslinien zwischen Poesie und KI. Beides sind Systeme, die innere Logiken aufbauen und mit Wiederholungen, Variationen, Wahrscheinlichkeiten und auch Unwahrscheinlichkeiten arbeiten. Und für mich als Sprachmensch sind natürlich die Sprach-KIs wie beispielsweise GPT-3 oder Lambda interessant. Denn sie reagieren gleich eines Autovervollständigungsprogramms. Und wie es in den Wald hineinruft, so schallt es dann auch heraus. Je nachdem, welche Prompts, welche Eingaben die Menschen in das KI-Gespräch hineingeben. Kaya Lauder-McDowell, eine der Künstlerinnen aus der von mir kuratierten Ausstellung AI Ancestors, kollaboriert inzwischen beispielsweise regelmäßig mit Sprach-KI GPT-3 und schreibt mit ihr auch als Co-Autor. Und zur Eröffnung der Ausstellung haben wir ein kollektives Schreibritual mit GPT-3 und dem Berliner Publikum angeleitet. Das so entstandene Gedicht ist nun im Rahmen von AI Ancestors zu erleben.
Die von Ihnen kuratierte Ausstellung hat ja 4 Positionen. 5 international tätige Künstler und Künstlerinnen sind hier präsent. Und um das mal ein bisschen plastisch zu machen, da gibt es zum Beispiel eine Skulptur, die nennt sich Bodycheck und reagiert auf die elektromagnetischen Felder anwesender Menschen. Die Leipziger Künstlerin Luise Walleneid hat diese Skulptur entworfen. Steht dahinter wirklich die Idee, dass KI auch Gefühle haben kann, dass sie mit uns Menschen, mit unserem Bewusstsein in Dialog treten kann? Kann ich mir das so vorstellen?
Da stellen Sie natürlich genau die Kernfrage, also die Frage, ob eine KI ein Bewusstsein hat, ob sie es in der Zukunft einmal haben kann oder ob sie das menschliche Bewusstsein eher kopiert. Das ist tatsächlich eine Frage, die die Forschung gerade umtreibt, die heiß diskutiert wird. Walleneid nennt ihre Skulptur empfindsam, das ist richtig, eben weil sie auf menschliches Gegenüber reagiert. Und je länger sie als Besucherin neben ihr stehen, so viel darf ich vielleicht verraten, desto mehr nähern sich auch die Herzschläge von Mensch und Maschine einander an. Und das ist überraschend sinnlich und intim tatsächlich. Und dieses Erlebnis stellt, wie ich finde, unsere gewohnten anthropozentrischen Perspektiven schön auf den Kopf.
Ist es denn vielleicht sogar auch ein Wunsch, auf diese Art mit der KI in Verbindung zu treten, beziehungsweise dass die KI sich so auch uns annähert?
Ich denke, es ist ein sehr urmenschliches Bedürfnis und auch genau Teil des anthropozentrischen Problems, dass wir Dinge vermenschlichen, absolut. Walleneids Arbeit erkundet wirklich auch die anderen Gemeinschaften und Verwandtschaften jenseits von bekannten, unseren alten Definitionen, so würde ich es mal vorsichtig ausdrücken, also wirklich über Artengrenzen hinweg. Und AI Ancestors erprobt durchaus eine potenzielle zukünftige Gemeinschaft mit KI, ist sich aber absolut dessen bewusst, dass die KIs der Gegenwart menschengemachte Biases und Probleme wie Rassismus, Sexismus in sich tragen und leider natürlich auch viel zu oft für kapitalistische Zwecke genutzt werden.
Lassen Sie uns erst noch mal über Ihren eigenen Beitrag zu dieser Ausstellung sprechen. Das ist eine Videoinstallation. Also man hört Töne, Musik, sieht Bilder, hört Worte und dem liegt ein Gedicht von Ihnen zugrunde, das heißt Lava-Ritual. Ich erlaube mir mal, Frau Schäffler, ein paar Zeilen zu zitieren. Diese Felsen begehren. Unser Körper bringt eine Zartheit in ihnen zum Vorschein. Sie verleihen uns einen Hauch von Bestand. Sheila lernt, sie zu bewandern, spielen zu verinnern, ihre steinige Geografie. Erzählen Sie mir was zu diesem Gedicht.
Lava-Ritual ist ein kleiner Gedichtzyklus mit 7 Ritualen, die für mich Rituale des Übergangs sind. Eine artenübergreifende Zukunftsgemeinschaft wird in ihnen beschrieben. Und für mich stammen diese Rituale aus einer potenziellen Zukunft, die über die Gedichte zu uns in die Gegenwart schallen. In Lava-Ritual übt sich ein Ich in einem behutsamen Einfinden in die natürliche Welt. Und es erzählt von transformierten Körpern, neuen, geschärften Sinnen und Seinszuständen, von eben erwähnter artenübergreifender Empathie, eventuell auch Koexistenz. Und diese Installation entstand gemeinsam mit den Künstlerinnen Anna Beth, Günlert Juna, Crook und Horst Körner.
Genau, und darin bekommt man dann sehr stark den Eindruck einer Verbindung unseres menschlichen Bewusstseins mit der unbelebten, nämlich eben steinigen Natur. Welches Verständnis von Mensch und Natur steht denn dahinter?
Ja, Ihr Eindruck ist tatsächlich richtig. Die Erkundung der fragilen und tiefen Verwobenheiten aller Lebewesen und Ökosysteme vom Biota und Abiota auf diesem Planeten ist für mich immer wieder Ausgangspunkt für mein Schreiben. Gerade auch angesichts der menschengemachten Klimakrise, dem Artensterben, dem dringenden Handlungsbedarf.
So die Lyrikerin Rike Schäffler. Ihr Gedichtzyklus Lava-Rituale erscheint im Herbst bei Cookbooks. Und die von ihr kuratierte Ausstellung ist noch bis 23.06. in der Akademie der Künste im Hanseatenweg zu sehen. Und so lange dauert auch noch das 23. Poesiefestival in Berlin. Das war's im Büchermarkt. Mehr Literatur heute Abend um 19.15 Uhr in der Sendung Andruck. Dazu begrüßt sie dann meine Kollegin Katrin Stövesand. Und hier geht's jetzt weiter mit Forschung aktuell und Katrin Kühn. An dieser Stelle dankt für Ihre Aufmerksamkeit, Tanja Lieske.